Vergangenen Samstag in der Nacht zum 14. April griff die Islamische Republik Iran Israel mit mehr als 300 Raketen und Drohnen aus der Luft an. Israel selbst war auf den Angriff vorbereitet. Sowohl die USA wie auch die arabischen Nachbarstaaten waren über den geplanten Angriff informiert, sodass Israel und seine Verbündeten den Angriff fast vollständig abwehren konnten. Verletzt wurden zwei Kinder. Es hieß, der Angriff war eine Vergeltungsmaßnahme dafür, dass Israel am 1. April das iranische Konsulat im syrischen Damaskus angegriffen hatte, wobei 16 Menschen, darunter hochrangige Militärs, starben. Ich spreche nun mit Farhad Payar. Er arbeitet in Deutschland als Journalist. Unter anderem leitet er das Iran-Journal. Herr Payar, was waren aus Ihrer Sicht die Motive der Islamischen Republik Iran, Israel auf diese Weise anzugreifen?
Ja, das Gebäude des Konsulats in Damaskus wurde als Territorium des Irans bezeichnet. Der Iran war ja gezwungen, eine Gegenmaßnahme zu ergreifen, und das war es auch dann. Das heißt, die Anhänger des Regimes hatten ja von der Revolutionsgarde erwartet, dass sie dann eine Antwort auf den Angriff geben. Sie waren zu diesem Schachzug gezwungen, wenn man so will.
In den Medien kursierten am Wochenende Bilder und Videos von Demonstrationszügen im Iran, wo Menschen auf den Straßen den militärischen Angriff auf Israel frenetisch feierten. Gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass die Mehrheit der Bevölkerung einen militärischen Angriff auf Israel nicht unterstützt. Das iranische Fernsehen hat mehrfach Propagandaclips ausgestrahlt. Da ist zu sehen, dass die Angriffe einen durchschlagenden Erfolg dargestellt haben sollen, aber das ist eine Fälschung. Für das Iran-Journal schreiben auch Personen aus dem Iran. Was berichten Ihnen diese Menschen, die in Iran leben? Wie werden die gegenwärtigen Ereignisse in der iranischen Bevölkerung tatsächlich wahrgenommen?
Also anhand dessen, was ich mit den Kolleginnen und Kollegen da besprochen habe, kann ich sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht hinter der offiziellen Politik des Regimes steht, also auch nicht jetzt für einen Krieg stimmt. Die iranische Bevölkerung hat ganz andere Probleme, hauptsächlich wirtschaftliche Probleme. Die Wirtschaft ist ruiniert, die Menschen sind verzweifelt, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, gravierend. Der Wertverlust der iranischen Währung, Rial, ist enorm. Allein in den letzten 3 Tagen ist der Wertverlust über 15% gewesen gegenüber dem US-Dollar. Und das beeinflusst natürlich auch die Teuerungsrate. Und das ist das erste Problem der Menschen. Und sie wissen, dass mit einem Krieg gegen Israel, selbst mit der Vernichtung Israels, was das Regime seit 40 Jahren propagiert, diese Probleme nicht gelöst werden. Das wissen die Menschen. Das ist wirklich eine ganz einfache Rechnung. Deshalb kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Menschen keinen Krieg wollen, weil ein Krieg würde die Situation noch verschlimmern für sie. Und das, was man in den iranischen Medien sieht oder in den sozialen Netzwerken von Regimeanhängern, ja klar, sie haben immer Leute, die sie organisieren können, die dann halt so eine Feier vortäuschen oder was auch immer. Aber das Regime war ja immer so eine Zeremoniemeister. Das ist auch jetzt keine Ausnahme.
Auf der ganzen Welt haben viele Menschen nun Angst, dass ein weiterer Krieg ausbrechen könnte. Und es ist die Rede von einem zu befürchtenden Flächenbrand. Ist auch in der iranischen Bevölkerung eine Besorgnis spürbar, dass der Konflikt eskalieren könnte?
Ja, ganz sicher. Also als israelische Armee, die dieses iranische Konsulatgebäude in Damaskus angegriffen hat, da waren die israelische Armee und Bevölkerung vorbereitet. Das ist ja Angst vor einer ungewissen Zukunft, die es da vorherrschte in Israel. Wie würde jetzt das iranische Regime reagieren? Und genauso geht es jetzt den Iranerinnen und Iranern im Iran. Sie haben Angst vor einer Vergeltungsmaßnahme, von der man nichts weiß, wie es dann ausfallen würde. Das heißt, wenn man nachts ins Bett geht, ist man sich nicht bewusst, was morgen geschieht. Und wie gesagt, also die Leute haben an erster Stelle wirklich wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme. Die Frauen, die werden noch jetzt stärker seit dem Angriff unterdrückt. Die Maßnahmen gegen Frauen, die sich nicht streng an den islamischen Kleidervorschriften halten, sind jetzt eklatant. Das heißt, die Menschen haben die Probleme sowieso seit 40 Jahren und seit 40 Jahren sagt auch dieses Regime, es möchte Israel vernichten. Das ist ja nichts Neues. Also dieser Angriff ist ja im Sinne der Doktrin der Islamischen Republik gewesen. Nur die Menschen haben Angst vor einer ungewissen Zukunft. Klar, viele sagen, die haben keine Angst vor Sterben, also die haben keine Angst vor jetzt Luftangriffen aus Israel, weil sie davon ausgehen, dass es nicht so weit kommen wird. Aber egal, was da passiert, egal welche Einrichtung von Seiten der israelischen Armee angegriffen wird, wird natürlich wirtschaftliche Kosten haben und das Land ist sowieso wirtschaftlich ruiniert. Es wird noch mehr auf Kosten der Bevölkerung gehen, das ist klar.
Ein weiterer Aspekt, der Besorgnis hervorruft, ist, das Regime in Iran drohte immer wieder damit, Atomwaffen gegenüber Israel einzusetzen. Von welcher Bedeutung ist das, wenn wir auf die mögliche Entwicklung des Konfliktes aktuell schauen?
Also bis jetzt kann man nicht sagen, ob Iran im Besitz einer Atomwaffe ist, also Atombombe ist oder nicht. Also das, was das Regime sagt, kann ein Bluff sein in dem Poker, das sie seit 40 Jahren spielen. Kann auch stimmen, weil das wissen wir nicht. Aber anhand dessen, was die Geheimdienste bis jetzt veröffentlicht haben, ist das Regime nicht im Besitz einer Atombombe. Und davon können wir auch ausgehen. Gestern hat ein Politiker, der zu dem Reformerlager gehört, Leilas, Saidi Leilas heißt er, hat er gesagt, wenn Israel jetzt zurückschlagen würde, würde der Iran eventuell auch Atombomben einsetzen. Aber das ist das Einzige, was ich bis jetzt gehört habe. Also von offizieller Seite heißt es immer, der Iran wolle keine Atombombe haben. Und wie gesagt, auch die westlichen Geheimdienste gehen davon aus, dass es keine Atombombe gibt. Und natürlich China und Russland, das sind die engen Freunde von Iran, die wollen auch keinen mit Atombombe bewaffneten Iran sehen, weil China hat ja auch Probleme mit ihren eigenen Muslimen. Und noch ein weiteres islamisches Land, neben Pakistan mit Atombombe, wäre jetzt nicht im Sinne Chinas oder auch Russlands.
Mit Hinblick auf den Krieg, den Israel im Gazastreifen führt aktuell, welche Folgen könnte der Angriff Irans aus Ihrer Perspektive für die momentane Situation in Nahost allgemein haben?
Ich glaube, die israelische Regierung ist entschieden, das Problem mit radikalen Gruppierungen innerhalb der palästinensischen Gebieten ein für alle Mal zu lösen. Und so ein Angriff wie jetzt von Seiten des Iran würde, glaube ich, kaum etwas daran ändern. Das ist eine Show mehr gewesen von Seiten des Iran, um die eigenen Anhängerinnen und Anhänger innerhalb der Region zu befriedigen. Dass Israel 99% der abgefeuerten Raketen und Drohnen abfangen und neutralisieren kann, ist schon ein Zeichen, dass der Iran dem Israel nichts anhaben kann. Und die anderen arabischen islamischen Staaten, die haben auch eher auf Seite Israels gestanden als auf Seite des Iran. Das heißt, der Iran ist eigentlich jetzt mehr denn je isoliert. Ja, außer Taliban gab es keine Freudenrufe seitens irgendwelcher Regierungen in der Region. Das ist ein klares Zeichen, dass die arabischen islamischen Länder sich aus dem Konflikt mit Israel rausziehen wollen, also zurückziehen wollen und nicht sich einmischen wollen. Und ich nehme an, dass der Konflikt zwischen Israel und radikalen terroristischen arabischen Organisationen weiter bestehen wird.
Herr Payar, Sie sind publizistisch sehr aktiv und leiten unter anderem das Iran-Journal, das kritisch über den Iran Bericht erstattet, hier aus Deutschland. Anfang diesen Jahres hat ein Gericht im Iran Ihre Nichte Ghazaleh Zareh zu einer Haftstrafe verurteilt, vermutlich um Sie als Journalisten unter Druck zu setzen. Und oftmals bedeuten außenpolitische Eskalationen auch innenpolitisch eine Zunahme an Repressionen. Was glauben Sie, wie wirken sich die aktuellen Angriffe auf die Repression im Inneren aus, etwa gegenüber politischen Gefangenen?
Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen dieses Konfliktes auf die Innenpolitik des Irans zu beschreiben. Dieses Regime braucht überhaupt keinen Vorwand, um die Repression im Lande aufrechtzuerhalten und in manchen Situationen auch zu verstärken. Seit dem landesweiten Aufstand nach dem gewaltsamen Tod von Jina Mahsa Amini im September 2022 haben die Frauen sich mehr Freiheiten genommen, was Hijab angeht, was Kopftuch angeht. Und da hat Khamenei, also das Staatsoberhaupt, vor ein paar Wochen auch gesagt, das ist für uns die rote Grenze und da sollen alle Institutionen des Staates aktiv werden, um diesen Frauen, die sich nicht daran halten, auch dazu zu zwingen. Und jetzt hören wir, auch habe ich jetzt heute Morgen von einer Kollegin in Teheran gehört, dass die Maßnahmen gegen die Frauen, die sich nicht an den Kopftuchvorschriften halten, sehr strenge geworden sind, dass da viele verhaftet worden sind. Und interessant ist, dass viele Autofahrerinnen, die kein Kopftuch tragen, angehalten werden und ihr Auto wird konfisziert. Das heißt, da versucht das Regime, diesen Zwang, diesen Kopftuchzwang wieder mit aller Gewalt durchzusetzen. Ob sie Erfolg haben werden, werden wir sehen. Die iranischen Frauen haben sich entschieden, sich nicht mehr zu beugen. Auch in kleineren Städten, wo der Staat mehr Kontrolle hat über der Bevölkerung, da trauen sich immer mehr Frauen, sich gegen den Staat anzulehnen. Meiner Meinung nach wird es überhaupt keinen Einfluss haben auf den Kampf der Frauen gegenüber des Staates. Und auch die politischen Gefangenen, die haben seit Wochen einen Tag für einen Sitzstreik bzw. Hungerstreik ausgewählt, das sind immer dienstags, um gegen die erhöhte Zahl der Hinrichtungen zu protestieren, um gegen ihre unhygienischen Situationen dort zu protestieren. Und das geht weiter. Also das heißt, das Regime ist nicht mehr wie vor 40 Jahren in der Lage, die absolute Kontrolle über die Bevölkerung zu haben, nicht mal in den eigenen Gefängnissen. Viele sagen, innerhalb des Systems ist auch so ein Zusammenbruch zu beobachten innerhalb der Revolutionsgarde. Wenn man jetzt die letzten Wahlen sich vornimmt, da wurden sogar der Ex-Präsident Rouhani und der Ex-Minister Pur Mohammadi gehören ja zum Lager von Khamenei. Selbst die wurden nicht zugelassen. Das heißt, innerhalb des Systems ist auch alles kochen. Wir müssten eigentlich, sagen wir, in den nächsten Monaten Zeugen von grundlegenden Veränderungen innerhalb des Systems sein.
Herr Payar, als abschließende Frage, welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie für die iranische Opposition, sich gegen die Kriegstreiber aufzulehnen?
Die Opposition innerhalb des Landes gibt es nicht. Jeder Bestrebung in diese Richtung wurde schon im Keim erstickt. Das heißt, entweder sitzen die Oppositionellen im Gefängnis oder sind ins Ausland getrieben worden oder halt hingerichtet massenweise. Aber wir haben ja bei den landesweiten Protesten in 2022 gesehen, dass oppositionelle Kräfte sich sehr stark bilden können, wenn es sich die Möglichkeit ergibt. Im Ausland ist die Opposition leider nicht so stark, weil sie sich nicht einigen können. Das Regime macht ja so weiter, die Bevölkerung macht so weiter. Das heißt, im Iran existieren das Regime und die Menschen nebeneinander. Das heißt, die einen machen das, was sie wollen, die anderen auch. Wie lange das dauern wird, das kann man nicht sagen. Aber die Opposition an sich existiert gerade leider nicht. Es gibt keine Alternative zu diesem Regime bis jetzt, aber die Alternative kann sich innerhalb einer sehr kurzen Zeit bilden, weil es gibt genügend Kräfte, genügend Köpfe innerhalb des Irans, aber auch außerhalb des Iran, die dann sich ganz schnell einigen können, wenn sich die Situation ergibt. Aber jetzt unterdrückt das Regime immer noch mit aller Gewalt jede Bestrebung in Richtung irgendeiner Opposition, selbst die Reformer innerhalb des Systems werden nicht zugelassen bei den Wahlen. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, sich zu äußern. Solange es diese Gewaltherrschaft gibt, wird es auch keine Opposition geben. Aber wie lange das Regime so weiter herrschen kann, das ist fragwürdig.
Herr Poyar, vielen Dank für Ihre Worte. Danke für das Interview.
Sehr gerne, danke auch.